Weihnachten ist ja nicht zwingend, also zumindest jetzt die Adventszeit nicht zwingend Urlaubszeit, obwohl es einige gibt, die jetzt im Urlaub sind. Ein Urlaub ist was Schönes, man freut sich drauf, die Spannung steigt, bevor es losgeht. Ja, also wenn es nicht gerade ein Ort ist, wo man zum 20. Mal hinfährt, wenn es ein neuer Ort gibt, freut man sich drauf. Ist gespannt, was da kommt, was einen erwartet. Und Elke und mir ging es vor Jahren mal genau andersrum. Wir waren im Urlaub und wir waren gespannt aufs wieder nach Hause kommen. Wir haben uns gefreut aufs wieder nach Hause kommen. Also auf sich drauf freuen ist ja eines, weil es zu Hause doch schön ist, aber auch gespannt drauf. Und zwar deshalb, weil Simon und Irina, Sohn und Schwiegertochter, den Eindruck hatten, es ist nötig, unsere Wohnungen mal zu renovieren. Gesagt haben, wir machen das, wenn ihr weg seid. Also jetzt keine Grundrenovierung, sondern eher so punktuell die Wohnung auf Vordermann bringen und auch aufhübschen. Und wir wussten das, wussten ganz grob die Richtung ein bisschen, aber was uns wirklich erwartet, wussten wir nicht. Also von daher war es schon spannend. Wir kennen unsere Schwiegertochter und wir wissen, dass sie da ein gutes Händchen hat und haben von da auch vertraut und trotzdem war es spannend. Wir sind nach Hause gekommen und es war richtig klasse. Ja, toll, sind in der Küche so ein Farbstreifen und neue Regale, neues Geschirr und im Bad neues Regal und Farbe und die Handtücher ausgetauscht und den Spiegel, also viel so Kleinigkeiten, die viel Arbeit gemacht haben. Also sie haben gesagt, sie haben die ganze Woche, die ganze Urlaubszeit, wie wir weg waren, gebraucht, um da fertig zu werden. Und es war richtig klasse. Wir haben das über Wochen, Monate noch recht begeistert angeguckt, also uns dann gefreut. Und es ist heute noch genauso schön wie damals, aber es hat nicht mehr unsere Aufmerksamkeit. Ja, jetzt ist es normal, jetzt haben wir uns daran gewöhnt, jetzt ist es so, wie es ist, und es ist gut. Und ich denke, genauso geht es uns eigentlich auch mit Weihnachten. Ja, mit der Weihnachtsgeschichte, ja, man kennt das, ja, man hat das zum 50. Mal gehört, es ist da nichts Neues dabei. Und selbst wenn du jetzt mit Kirche nichts am Hut hast, aber irgendwas mit Jesus und Krippe und Ochsenesel und Steine und Engel hast, hat man dann doch gehört und weiß das und kennt das. Aber es hat nicht mehr unsere Aufmerksamkeit. Und das ist eine grundsätzliche Herausforderung für einen Prediger, es ist nicht nur an Weihnachten oder Advent, sondern für jede Predigt, Texte, die uns altbekannt sind, ja, so drüber zu sprechen, dass die altbekannten Texte wieder unsere Aufmerksamkeit haben. Jesus hält Wort, das ist Thema der Predigt und der Bibelvers, den ich diesem Wort zugrunde lege, ist ein Wort von Jesus. Matthäus-Evangelium wird da zitiert, wo er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber das ist ein Adventstext. Wir werden noch mitkriegen, warum. In der Adventszeit denken wir an die Ankunft Jesu auf dieser Erde, an die Menschwerdung Jesu vor 2000 Jahren, die dann an Weihnachten auch real wird. Ja, Jesus kommt als kleines Kind zur Welt, lange vorher und oft vorher angekündigt im Alten Testament. Nicht nur seine Geburt wurde angekündigt, auch wo er geboren wird, in welchem Land, wie er aufwächst, was er tut, was er sagt, wie er stirbt, wie er ums Leben kommt. Es gibt 187 detaillierte Voraussagen, Prophezeiungen über Jesus. Je detaillierter eine Prophezeiung ist, umso unwahrscheinlicher ist es, dass diese Voraussage auch eintrifft. Bei 187 verschiedenen noch viel schwieriger. Und es hat sich mal jemand die Mühe gemacht, auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Voraussagen auf Jesus hin eintreffen. Und das ist, ich habe es aber nicht nachgerechnet, frag mich nicht nach Beweisführung, aber dann ausgerechnet, das heißt, die Wahrscheinlichkeit 1 zu 8,4 Billionen. Aber wie dem auch sei, was ich damit unterstreichen will, Jesus hält Wort. Gott hält Wort. Mit allem, was er vorausgesagt hat, ist eingetroffen. Da gibt es auch Voraussagen bezogen auf Israel, auf das Land Israel, auf den Staat Israel, von denen wir auch viele in Erfüllung gegangen sehen, ja, und daran merken, Gott hält Wort. Auch deshalb, weil er die Macht und die Kraft hat, sein Wort zu halten. Ja, wenn ich euch was verspreche, solange es in meiner Macht ist, ist das schön, dann kann ich das halten. Aber ich könnte euch vieles erzählen und kann nur, was ich kann. Und Gott kann. Wir haben also allen Grund, der Bibel zu glauben und dem Wort Gottes zu glauben. Gott wurde also Mensch, besuchte uns und half uns, einen Weg zu Gott zu finden. Und warum das nötig war, da ist eine Geschichte sehr hilfreich, die ich von Ingolf Elsel gehört habe. Stell dir vor, du gehst sonntags im Wald spazieren, triffst da auf einen Ameisenhaufen.
Ja, und dieser Ameisenhaufen ist jetzt auf einer Schneise, die schon abgesteckt ist, weil da eine Straße gebaut werden soll. Ja, und du weißt genau, wenn die Bagger anrollen, ja, dann wird dieser Ameisenhaufen fehlen, dann kommen die Ameisen um. Ja, und jetzt willst du die Ameisen retten. Du kannst natürlich vor den Ameisen hinstehen und denen das sagen, aber die werden dich nicht verstehen. Was kannst du also tun? Jetzt kommt dir die Idee, du müsstest Ameise werden können. Ja, und dann könntest du denen sagen, worum es geht. Und wie gesagt, du stehst vor dem Ameisenhaufen, redest die Ameisen an, die verstehen nichts. Und genauso muss es Gott gegangen sein die ganze Zeit. Ja, er versucht, den Menschen zu erreichen und der Mensch versteht es nicht. Und jetzt, wie gesagt, hast du die glorreiche Idee, du müsstest Ameise werden. Und wenn du Ameise wärst, dann könntest du auf Ameisisch ja, den Ameisen sagen, worum es da geht und was sie erwartet. Ja? Und stell dir vor, es gelingt dir, Ameise zu werden. Und du kommst dann in diesen Riesenbau. Ja, und wirst dann auch gleich begrüßt. Hallo Fremder, was ist dein Begehr? So reden Ameisen. Wo kommst du her? Und du sagst, ich komme aus der Menschenwelt. Ja, ich komme aus dieser anderen Dimension und ich habe eine Botschaft für euch. Ihr könnt da nicht bleiben. Ja, ihr müsst weg von hier. Wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr sterben, dann seid ihr des Todes. Und dann fragen sie dich, woher du das weißt. Und du sagst, ja, du kommst eben, du warst vorher Mensch, ja, und du kommst aus einer anderen Dimension und die Ameisen lachen dich aus. Du wirst sagen, es war aber so, ja, glaubt mir, ich war Mensch, ich war in der Dimension und ich weiß, was da kommt. Bitte glaubt mir, ich komme, um euch zu warnen. Dann sind tausende Ameisen der Meinung, dass du spinnst, ja, und du stehst alleine da. Und das ist der Hintergrund von Weihnachten. Gott wurde Mensch, wuchs auf in einer einfachen, armen Familie, ja, war als kleines Kind schon Flüchtling und sein Name, Gottes Name als Mensch, Jesus Christus, ist Jesus Christus. Übernatürlich empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria und dann aufgewachsen im kleinen Land Israel. Kam auf diese Welt und begann dann nach seiner Lehre als Zimmermann und seiner Arbeit als Zimmermann eine Botschaft unter das Volk zu bringen, kehrt um. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Deine Botschaft an die Ameisen wäre, ihr müsst hier weg, ja, sonst kommt ihr um. Die Botschaft Jesu ist eine ganz andere. Hört um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und unser Leben auf der Erde ist eine kurze Angelegenheit. Die Sabine hat es gerade gesagt, eine Freundin, die mit 39 Jahren gestorben ist. Ja, aber selbst wenn wir unser Leben voll auskosten dürfen, ja, dann wäre es 70 oder 80 Jahre, sag ich mal 90 Jahre. Das Leben gelingt mehr oder weniger, den einen weniger, ja, erleiden viel Seelenleid, bekommen viel Seelenschmerzen zugefügt, fühlen sich manchmal selbst Seelenschmerzen zu. Ja, anderen gelingt es mehr, sind Senkrechtstarter, alles gelingt. Manche sind reich und schön, andere nur und. Aber egal, wie das Leben verläuft, es ist begrenzt und es hat ein Ende. Und am Ende, ja, steht dann Gott, der über allem steht, wenn eine andere Dimension mit sich bringt, und sagt uns als Menschgewordener, kehrt um. Kehrt um. Und Jesus sagt nicht nur, kehrt um, sondern auch, ich bilde euch eine Brücke zu Gott und zu den himmlischen Welten. Ich will euch zu mir nehmen, vorher fahre ich auf, gehe in den Himmel, werde euch den Heiligen Geist senden. Und geht zu meinem Vater im Himmel. Und das hat Jesus alles gesagt, nachdem er gekreuzigt wurde, wieder auferstanden ist und dann in den Himmel aufgefahren ist. Und das ist eine Botschaft, die der Verstand nur schwer begreift. Ja, man kann das hören, ja, das mag schon sein, irgendwie klingen, aber es ist nicht ganz leicht zu begreifen. Aber es ist einfach, ist wahr. Und es ist das, was wir in der Gemeinde zutiefst glauben. Und sie vergeht nicht, diese Botschaft. Himmel und Erde werden vergehen, aber was Jesus sagt, bleibt und vergeht nicht. Das vergeht nicht. Gott ist der Herr über Leben und Tod und Jesus sitzt jetzt zur Rechten Gottes, regiert und baut seine Gemeinde und das hat bereits seit 2000 Jahren und kommt bald wieder. Alles, was Jesus tut, hat Hand und Fuß. Ja, ist nicht einfach in den Wind geredet. Und er sagt, wohl denen, die bei mir sind, ja, ich werde die zu mir nehmen. Schade um die, die nicht auf mich hören wollten. So sagt er, Himmel und Erde werden vergehen. Und der Zusammenhang Erweiterung. Hilf du mir, André, nächste Folie. Einschalten hilft, ja. Der Zusammenhang dieses Verses, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, da spricht Jesus von seinem Wiederkommen. Ja, und deshalb der Zusammenhang mit Advent. Advent ist ja, das geht eigentlich mehr um die erste Ankunft Jesu, die sich dann mit Weihnachten erfüllt. Aber es wird auch ein zweites Kommen Jesu geben. Und auch das ist Advent. Und das erklärt Jesus seinen Jüngern. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden den Menschensohn, Jesus, mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Alle werden ihn dann sehen. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen, von einem Ende des Himmels zum anderen. Seine Auserwählten, das sind die, die er gerettet hat. Jesus weiß, dass es für uns schwer zu verstehen ist. Und deshalb sagt er, ich weiß, ihr kennt die Dimension nicht und was ich sage, erscheint euch nicht glaubwürdig, aber ich werde wiederkommen in den Wolken und ich werde meine Leute zu mir nehmen. Sie werden ewig mit mir leben. Eher vergehen Himmel und Erde, als dass meine Worte vergehen. Wenn Gott redet, dann klingt das so unvernünftig, so fantastisch, so unrealistisch, gar nicht mehr so menschlich, ja, wie von einer anderen Welt, was es ja auch ist. Botschaft können viele nicht glauben, und trotzdem ist sie wahr. Und am Ende der Zeiten, ja, nicht nur am Ende der Zeiten hier auf dieser Welt, sondern auch am Ende unseres Lebens. Ja, sobald wir den Übergang hinter uns haben vom Leben und Tod, werden wir zurückschauen und feststellen, alles, was Jesus gesagt hat, ist wahr. Tritt genauso ein, wie er es gesagt haben. Wie er es gesagt hat, vieles von dem, was Gott in der Schrift gesagt hat, ist schon gekommen. Was noch nicht gekommen ist, wird noch kommen. Viele von uns haben schon gebaut, sind gerade am Bauen, planen zu bauen. Ja, und man riskiert da ja fast alles. Man verschuldet sich bis Oberkante, Unterlippe. Ja, man hofft, dass die Einnahmen nicht wegfallen und das Haus nicht zwangsversteigert werden muss. Man hängt sich 30 Jahre lang rein, um die Schulden zurückzubezahlen. Ja, für diese Investition, man hofft, dass alles gut geht. Ja, dass alles passt. Obwohl so ein Haus durch ein Erdbeben ja, vernichtet werden kann. Ich glaube, so gegen Naturgewalten kann man sich nicht mal versichern. Aber man riskiert es und vertraut darauf, dass der Boden hält. Ja, und Jesus sagt hier, der Boden wird vergehen, aber meine Worte nicht. Das heißt, wenn wir es schon wagen, ja, unsere Lebensleistung in Stein und Glas zu investieren, sollten wir es noch viel mehr wagen, uns auf Jesus zu verlassen, weil sein Wort vergeht nicht. Niemand kennt den Tag oder die Stunde, in der das alles geschehen wird, in der diese Dinge geschehen werden. Nicht einmal die Engel im Himmel und auch nicht der Sohn, nur der Vater weiß es. Wenn Gott redet, dann trifft das immer ein. Ja, und jetzt könnte man ja denken, ist ja gut, dass ich das höre. Jetzt müsste ich nur wissen, wann das passiert. Dann kann ich noch mein Leben lang unfromm sein und dann zum Schluss, dann werde ich noch schnell fromm. Damit das passt, was Jesus hier sagen will, ist, diese Spekulation ist riskant. Wenn wir das eben nicht wissen. Entweder den Zeitpunkt unseres Todes oder wenn wir dieses zweite Kommen Jesu erleben werden, wann das sein wird. Ja? Deshalb wollen wir jeden Tag so leben, dass Jesus wiederkommen kann und dann haben wir da überhaupt keinen Stress damit. Jesus gibt auf diese Frage nach dem Datum keine Antwort, aber er gibt doch Zeichen. Ja, und für dieses Zeichen greift er zurück auf eine alte Geschichte, die über 3000 Jahre vor Jesu Zeiten gespielt hat. Und da wurde ein Mann geboren namens Noah. Und bei dieser Geschichte schreibt er, ja, da greift er auf und sagt dann, bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noah sein. Damals, vor der großen Flut, aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das ist also Noah. Diese Geschichte haben seine Zuhörer sehr gut gekannt. Ja, damit sind sie aufgewachsen. Und als Noah in seiner besten Zeit war, also etwa in meinem Alter, wurde sein Leben aufgemischt, weil Gott zu ihm sprach. Und in Kürze, in Auszügen, die Geschichte von Noah. Ja, der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen groß war, dass alle ihre Gedanken und Taten durch und durch böse waren. Er bereute, dass er sie geschaffen hatte und sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, in der Erde ausrotten. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn, denn er war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Deshalb sprach Gott dann auch zu Noah, ich habe beschlossen, alle Lebewesen auszulöschen, bau ein Schiff. Und dann kommen detailliertere Beschreibungen. Sieh, ich werde die Erde mit einer Flut überschwemmen, um alles Lebendige auf ihr zu vernichten. Alles, was auf der Erde lebt, soll sterben. Ja, das ist in der Bibel berichtet und das quasi in Kürze Auszug davon. Noah kommt also eines Tages, also so stelle ich mir das zumindest vor, von der Feldarbeit nach Hause, duscht sich, macht sich frisch, ja, bereitet sich aufs Abendessen vor. Und einmal passiert das, was wir hier lesen. Wie, wissen wir nicht, ob es hell geworden ist, ob es gedonnert hat, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hört Noah diese Stimme. Noah, die Entwicklung der Menschen ist vor mich gekommen. Du wirst wissen, ich werde ein Gericht senden, eine große Flut, bau du ein Schiff, 300 Ellen lang, also 120 Meter lang, 50 Ellen breit, Luke oben, Eingang an der Seite, Pech außen und innen. Und noch während Noah da alles aufschreibt, ist die Erscheinung, die Stimme wieder weg. Und jetzt sitzt dieser arme Mann auf seinem Stuhl mit dieser Nachricht und Gott hat zu ihm gesprochen. Und nicht irgendwas, diese Sache hier, die fast nicht zu glauben war. Das Land ist karg, ja, nur wenige Regentage im Jahr, mit Wasser ist da nicht viel los. Ist etwa 100 Kilometer vom Meer weg, ja, und da soll er jetzt ein Riesenschiff bauen. Es soll sehr viel Wasser kommen, so viel, dass man ertrinken kann. Wäre das jetzt eine wasserreiche Gegend, ja, dann könnte man sagen, wisst ihr noch, die Flut damals vor 15 Jahren, ja, als wir da 14 Tage lang alles unter Wasser stand oder Hochwasser, dann hätte man sagen können, ja, so wird es werden, nur noch 10-mal schlimmer. Aber die kannten ja nicht mal Hochwasser. Das war so weit weg, der Gedanke. Das hat es noch nie gegeben. Jetzt sitzt Noah da, hört sich das alles an, Gericht Gottes, alle werden ertrinken, das war die Gerichtsbotschaft. Gleichzeitig bekommt er auch eine Rettungsbotschaft. Er soll ein Schiff bauen. Und so schnell wie es angefangen hat, war die Erscheinung, war die Stimme wieder vorbei. Und wäre Noah ein Schwabe gewesen, hätte er gefragt, wer soll das bezahlen? Aber keine Regung seitens Gott. Gott spricht und jetzt sieh zu, was du machst. Und was Noah vermutlich am meisten gequält hat, war, dass ihm sofort bewusst war, das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt mir kein Mensch. Da soll eine Gerichtsflut kommen in diesem trockenen Land. Er soll ein Riesenschiff bauen als Landwirt. Ja, hat er nicht mal ein Kanu gebaut. Diese Botschaft ist so unglaublich, dass es verständlich wäre, wenn Noah gesagt hätte, ja, schon aus reinem Selbstschutz, das behalte ich für mich. Aber Noah macht diese Botschaft bekannt und im 2. Petrusbrief wird Noah als Prediger der Gerechtigkeit genannt. Er hat also die ganze Zeit über, als er ans Werk gegangen, hat diese Arche gebaut und hat über diese ganze Zeit hin den Leuten gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Es kommt ein Gericht, es gibt Rettung. Aber er bleibt allein und ist froh, dass zumindest die Söhne und die Schwiegertöchter damit helfen und so bauen sie also als kleines Familienunternehmen diese Arche. Und es braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Leute sonntags nach Mittagsschlaf und nach dem Sonntagskaffee sich noch die Beine vertreten haben und bei ihrem Spaziergang bei Noah vorbeigeschaut haben. Ja, mal wieder sehen, was der Noah da macht, ob er nach wie vor noch dabei ist, ja, dieses Schiff baut, immer noch so verrückt ist. Down hoch, machen ihre Witze über Noah, ja, und weil ihnen das eh kein Mensch glaubt, wenn sie das erzählen, machen sie Fotos von der Arche. Und genau das ist bis heute so. Die Leute kommen an den Kölner Dom, gehen da rein, sind beeindruckt, sind begeistert von der Größe dieses Bauwerks, ja, sind beeindruckt von der Baukunst, machen Fotos, um das anderen zeigen zu können. Wir haben keine Ahnung, wozu diese Dinger da sind. Wozu diese Dinger da sind. Wir haben keine Ahnung, dass das Archen sind, Häuser der Rettung sind. Häuser sind, in denen die Botschaft der Rettung verkündet wird. Wir aufhören und gehen weiter und wissen das nicht. Und genauso war es zur Zeit Noahs. Und dahin haben sich das angeguckt, ja, haben nicht gewusst, eigentlich schon, weil sie es ja gehört haben, aber nicht geglaubt, dass dieses Ding ein Ding der Rettung ist. Und deshalb sagt Jesus, es wird sein wie zu Noahs Zeiten. Kein Deut anders. Aber wenn Gott redet, dann muss man sich der Rede stellen und Noah tut das. Er weiß, Gott hält Wort. Er gibt diese Worte an jeden weiter, dem er begegnet. Leute auf, wenn er das weitergibt. Und er hat sein Wissen über Gericht und Rettung nicht für sich behalten. Und das ist genau das sagt Jesus hier, ich komme wieder. Und dann geschieht beides, Gericht und Rettung. Und ihr sollt wissen, ich fange meine Sache an und ich werde sie beenden. Ich alles beendet habe, was ich bisher angefangen habe. Meine Worte werden nicht vergehen. Und Noah macht seinen Job die ganzen Jahre treu. Das ging 120 Jahre, hat er an der Arche gebaut. Er hat ja noch seinen Lebensunterhalt sorgen müssen. Der konnte ja nicht nur an der Arche bauen. Immer nach Feierabend hat er da Weide gemacht oder am Samstag. Und er ist treu. Mal läuft es gut, kriegt er gut Material bei und Dinge gelingen. Mal ist es mühselig und Dinge gehen schief und Balken wird zu dünn oder muss ein zweites Mal machen oder keine Ahnung, was da alles schief gehen kann. Aber Noah bleibt dran und bleibt treu und baut seine Arche. Auch wie wir als Gemeinde unsere Arche bauen. Auch dieses Haus ist eine Arche, ist ein Haus der Rettung. Ja. Und wir wollen uns darum kümmern, dass Leute hier Rettung finden, die Botschaft von Jesus hören. Wir haben den Auftrag, das Evangelium von Jesus, das Evangelium, die gute Nachricht von der Rettung vor dem Gericht Gottes weiterzureichen. Na, halt, das wollte ich. Ja, bei der Wiederkunft des Menschensohns wird es wie in den Tagen Noah sein. Es ist ja interessant, wenn er das schreibt, da hätte ich jetzt dann gedacht, dass der Text dann weitergeht. Damals, vor der großen Flut, haben sie gefressen, gesoffen und rumgehurt. Es steht, sie aßen, sie tranken. Was wir alle jeden Tag machen, nötig ist und was gut ist. Es ist ein Segen, Essen und Trinken genießen zu dürfen. Sie heirateten, wurden verheiratet. Ja, wir sind ja froh, wenn sich zwei gefunden haben und sie heiraten dann auch. Ja. Warum sagt Jesus, sie aßen, sie tranken, heirateten, wurden verheiratet. Alles gut und gottgemäß, gottgefällig. Warum zitiert er da nicht, was wir im 1. Mose schon gelesen haben, ja, dass die Gedanken der Menschen böse waren und nichts Gutes an den Menschen ist. Sie aßen und sie tranken und sie heirateten und wurden verheiratet. Warum sendet der Herr dann Gericht, wenn sie nur tun, was normal und wichtig und richtig ist? Das ist ja keine Sünde. Und ich glaube, es hat damit zu tun, weil die Beschäftigung mit dem Zeitlichen die Zeit für das Ewige raubt. Und das die eigentliche Verfehlung ist. Dass die eigentliche Verfehlung ist. Dass sie nicht nach dem ewigen Gott fragen, obwohl Gott den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Auch selbst wenn sie nicht wissen, aber ahnen, da ist mehr, da muss mehr sein, das kann nicht alles sein. Es sind ja viele, die sich mit diesen Fragen plagen, daran verzweifeln würden, wenn sie feststellen müssten, das, was wir hier haben, ist alles. Dietrich Bonhoeffer weiß, der von vorletzten Dingen und letzten Dingen gesprochen hat. Er sagt, vorletzte Dinge haben auch ihre Wichtigkeit, ja, aber die letzten Dinge, ja, sind wichtiger. Vorletzten Dinge sind nicht so wichtig wie die letzten Dinge. Zeit und Ewigkeit. Es ist ein Vorrecht zu hören, es gibt ein Gericht, aber es gibt auch Rettung vor dem Gericht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, Das wissen wir alles. Ein Zitat aus der Bibel. Aber da muss ich nicht bibelfest sein, um zu wissen, dass das Leben endlich ist und dass wir sterben müssen. Aber danach kommt das Gericht. Das wollen wir nicht glauben. Der Sünder muss sterben und darf nicht bei Gott sein. Das ist das Gericht. Aber Jesus, ja, ist derjenige, der Sünder gerecht spricht, weil Gott das Gericht an Jesus vollzogen hat. Weil Gott das Gericht an Jesus vollzogen hat. Und das ist die alte Story von Noah und also in unserer Zeit. Trotz Wohlstand und viel Freizeit, keine Zeit für das Ewige. Und das wird in den letzten Tagen so sein. Selbst Christen fangen an, nicht mehr dorthin zu gehen, wo die Arche gebaut wird, und hören auf, an der Arche mitzubauen, die rettet. Mit seiner Menschwerdung hat Jesus angefangen, seine Arche zu bauen. Mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung hat er die Arche der Rettung vollendet. Und Kirchen, genauso müssen Kirchen Archen sein, Räume, in denen Menschen gerettet werden und den Retter Jesus verkünden. Und ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde das auf die Fahne geschrieben haben. Da drüben, links oben, erster Punkt, Gott kennen. Wir wollen, dass Menschen Gott kennenlernen, diesen Jesus als Retter erfahren. Und wenn wir uns als Gemeinde Gedanken darüber machen, wie wir unsere Arche bauen und vergrößern, dann tun wir nur das, was Gott uns sagt und Gott uns aufträgt. Und dann kommt irgendwann einmal der Tag, da regnet es. Die Hobbegärtner freuen sich, ja, und feiern ein Fest. Es regnet weiter. Und an dem Tag, an dem der Äste mit dem Boot zum Bäcker muss, da fällt ihnen Noah wieder ein. Sie fangen an zu überlegen, könnte Noah recht gehabt haben. Und als der Zweite mit dem Boot zum Bäcker fährt, fangen sie an, panisch zu werden. Und gehen zu Noah, gehen zur Arche. Sie klopfen an die Arche und schreien, Noah, lass uns rein. Noah, lass uns rein. Von drin kommt nur noch die dumpfe Stimme. Kann nicht. Gott hat zugemacht. Kann nicht. Gott hat zugemacht. Noah hat 120 Jahre investiert, um den Leuten genau das zu sagen. Er wusste, Gott hält Wort. Jesus hält Wort. Er hat es gesagt und es kommt. Auch Noah wusste nicht wann. Aber er wusste, es kommt, hat reagiert. Und jetzt muss er miterleben, wie borniert die Leute waren und, ja, und sich ausschließlich mit dem Zeitlichen beschäftigt haben. Sie haben keine Zeit für das Ewige, kein Interesse an der Arche mitzubauen und sich um das Ewige zu kümmern. Aber so sicher wie die Flut kam und so sicher wie das Holz der Arche Noahs die Leute gerettet hat, ja, so sicher wird Jesus wiederkommen und richten. Denn er hält Wort. Ein anderes Holz, ja, gibt es, das uns rettet. Es ist das Holz des Kreuzes von Golgatha. So wie das Holz der Arche Noah gerettet hat, rettet uns das, auch das Holz des Kreuzes, an dem Jesus für unser Kreuz gestorben ist. Das Kreuz, an dem Jesus, dieses Gericht Gottes, das an uns eigentlich vollzogen werden sollte, getragen hat. Gott tut, was er sagt. Jesus hält Wort und wir tun gut daran, ihm zu glauben. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist ein wunderbarer Gott. Wir sehen dich nicht, denn doch redest du zu uns. Sodass wir genau wissen, du es bist, wir gemeint sind. Du eroberst unser Herzen durch dein Wort. Du gewinnst unsere Aufmerksamkeit. Wir haben entdeckt und erfahren, dass du real bist, nicht fern bist, nicht alt bist, von früheren Zeiten bist, sondern hier bist, gegenwärtig bist. Wenn du redest, dann folgt etwas, dann hat das Konsequenzen. Die Welt will uns weichspülen und zum Schweigen bringen, daran hindern, diese Botschaft, diese Schwäche zu vermitteln und zu glauben ist, weiterzugeben. Dass ein Gericht kommt, aber dass du rettest. Ich bitte dich um Vergebung, wenn wir uns neutral verhalten, schweigen. Ich bitte dich um deine Kraft, den Mut, von dir zu reden und das weiterzugeben. Uns da Noah zum Vorbild zu nehmen. weiter zu sagen, dass du, Jesus, für uns am Kreuz gestorben bist und rettest. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht der Rettung durch Jesus. Wenn du etwas von diesem Evangelium verstanden hast, sagst, ich will dazugehören, dann tu, was du tun musst. Lasst uns die Köpfe neigen, die Augen schließen. Wenn du noch kein Teil der Familie Gottes bist, dann lade ich dich ein, dein Leben Jesus zu geben und Teil der Familie Gottes zu werden. Dann lade ich dich ein, in diese Arche zu steigen. Die Arche Noahs, jetzt diese Arche Jesu, die er gebaut hat oder durch er uns rettet. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, zeig das an, heb die Hand, ich würde gerne für dich beten. Für dein Gebet sprechen an deiner Stadt, dass du damit beten kannst. Dich dadurch Jesus anvertraust und dadurch bildlich in diese Arche steigst und gerettet wirst. Jemand da, der sagt, was will ich tun? Ich will da einsteigen. Ich will Teil der Familie. Dennoch beten und wenn du das möchtest, darfst du gerne mitbeten. Vater im Himmel, ab heute will ich an dich glauben. Ich komme jetzt zu dir, so wie ich bin, all meinen Fehlern und Schwächen. Ich habe erkannt, dass ich bisher Fan von dir gelebt habe. Ich weiß, dass du mich liebst. Deshalb mache ich es jetzt fest, vertraue mich dir an. Glaube, dass Jesus als der Sohn Gottes auch für meine Sünde gestorben ist. Jesus Christus, dich bekenne ich als meinen Herrn, Herrn meines Lebens. Ich kenne dich als Gott. In mein Leben übernimm du die Führung, übergebe es dir. Wichtiger Vater, ich danke dir dafür, dass du mir alle Schuld vergibst und mich als dein Kind annimmst. Übernimm du die Leitung in meinem Leben, füll mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Verändere mich, wie du mich haben willst. Danke, dass du mein Gebet hörst. Amen. So ein Gebet ist alles, was es braucht, diese Rettungstat Jesu anzunehmen, gerettet werden. Ich wünsche uns, dass wir das verstehen, verinnerlichen, das auch weitergeben an die, die das noch nicht kennen.